Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich.
Wenn das Aufnehmen eines Podcasts grauer Alltag ist, dann hat man nicht alles falsch gemacht.
Dann kann nur Mittwoch sein.
So.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Einsam war's.
Ja, nur haben wir uns ja wieder.
Ich sag's mal mit, also letztes Mal war wirklich wenig Fußball und wenig Sport. Ich fange gleich mal an mit einer Bezugnahme auf einen großen deutschen Fußballkommentator, der immer sagt, ich hol dich jetzt mal in die Show. Ja? Liebe Grüße gehen raus an Wolf Fuß, der mir einen meiner schönsten Fußballmomente beschert hat, weil er hat damals das Spiel Inter Mailand gegen FC Schalke 04 kommentiert.
Ach, so lange ist er schon dabei?
Ja. Vielleicht ist er auch nicht mehr ganz jung.
Okay.
Apropos lang dabei, Hansi Küpper hat jetzt mit seinem Sohn ein Fußballspiel kommentiert zusammen. Ich habe vergessen, was es war. St. Pauli HSV? Weiß ich gar nicht. Irgendwas war, habe ich zumindest gesehen.
Wann
pass auf, ich hol dich kurz in die Show.
Die haben nicht gespielt.
Ich weiß ja nicht, und die haben nicht gespielt. Nee, komme ich gleich drauf. Also, was ist so ungefähr passiert, nur dass du drin bist? Nestle-Chef nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen.
Ja, ich sah die Überschrift. Ich war nicht in der Lage, das emotional zu verkraften.
Dinge passieren. Das ist natürlich die direkte Überleitung zu Julia Klöckner. Ja. Liebt ARD-Systemling.
Ja.
Also Robert Habeck geht, Jörg Pilawa kommt. Für mich ist das ein 1:1-Ersatz.
Ja.
Beide so fast schon Guido Maria Kretschmer wohlfühlig in ihrer Kuscheldecke. Ja. Fantastisch.
Ja, wenn ich das kurz sagen darf, ich habe im Urlaub, fern der Heimat, man ist ja über das Internet weiterhin gut informiert und ich bin auch auf dem Laufenden geblieben. Also ich habe mich jeden Tag wirklich intensiv mit dem Blogprozess auseinandergesetzt.
Auch das?
Ja.
Und Gerd Delling sieht nicht gut aus. Ja. Also ein Teil des der größten deutschen Traumpaare sieht nicht gut aus. Was für eine Scheißgeschichte, ne? Sorry, also. Gut, wir wissen es noch nicht, wie es ausgeht. Kann so oder so laufen, sag ich mal. Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Also,
ja. Gut.
Nein, ja. Also, Frau Klöckner, wie schön. Jetzt weiß man auch, warum sie so befreit ihre Meinung sagt und so fröhlich ist mit ihren ganzen Sachen und so. Sie ist halt verliebt. Das sind die Hormone.
Ach ja, ehrlich.
Ja, bei ihm ja auch. Obwohl er letztens gesagt hat, wo wollen Sie wissen, dass ich verliebt bin?
Du bist ja echt drin, ne?
Ich bin voll drin. Ich finde aber auch das so unwahr. Also so, das ist ja, also Frau Klöckner hat ja auch da so ein Framing, die packe ich ja irgendwo hin.
Ja.
Und Jörg Pilawa auch.
Ja.
Und jetzt muss ich die ja zusammenpacken.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, warum eigentlich auch nicht? Weil Heiko Maas und Frau, wie hieß sie?
Wörner. Ja. Wörner, nicht Wörl, das ist wieder jemand anders. Dagmar Wörl.
Wörl, das ist ein Modehaus.
Auch CSU-Politiker, genau. Saß mal lange im Bundestag.
Na gut. Okay, das, also so. Und dann natürlich der Abschied von Robert Habeck, den du vielleicht mitbekommen hast.
Ja.
Wer nicht?
Ja.
Und einfach, dass Markus
Sag
Söder
zum
was
Abschied
zu tun
leise Servus.
Oh Gott, ey. Ah, das ist alles so furchtbar. Aber da merkst du mal, wie was aus welchem Holz Politiker geschnitzt sein müssen. Aus so einem Hybris-Holz. Das ist wirklich Wahnsinn, dass es nicht möglich ist, einfach zu sagen, wisst ihr was, Leute, ciao.
Ja,
sondern
ja.
Es gibt noch eine Medientour hinten ran. Über Lanz. Und Lanz sitzt in seinem Büro und sagt, Robert, willst du vorbeikommen? Und kann direkt danach Markus Söder in der SMS schreiben und sagt, kommst du danach? Weil ich glaube, es wird um dich gehen. Das ist auf eine Art und Weise irrelevant, dass die beiden sich nicht mögen. Warum?
Ja, aber das ist, also, das ist so, ich möchte inhaltlich gar nicht drauf eingehen.
Schade.
Ich kann es einfach mal so sagen. Mein persönliches Gefühl, der Habeck hatte mit vielen Bemerkungen auch Richtung Söder, sag ich mal so, trifft er auch meine Wahrnehmung. Ich fand vieles, was er da gesagt hat, ist richtig, aber nichts ist schlimmer als ehemalige. im kleinen Kreis mit Kumpels, nach oder vor dem dritten Bier, alles in Ordnung, aber da nochmal rauszugehen und den nochmal zu hinterlassen, das geht gar nicht. Also das ist, mein Gott. Und Söders Replik, naja,
ich muss ja, also wenn ich da jetzt auch nochmal kurz was zu sagen darf, sind Robert Habeck und Markus Söder in ihren Methoden sich nicht ganz fern.
Ja, absolut. Deswegen
ist das
Match.
Es ist das Gleiche, nur in anderer Ausgestaltung.
Und Söder ist ein bisschen nöckelig, weil er jetzt, er brauchte den natürlich auch als Sparringspartner
verloren.
Ja, klar. Ja, klar. Nein, es ist von beiden extremst unnötig.
Ja, aber da finde ich, kommt Robert Habeck auch echt ein bisschen zu gut weg.
Findest du? Ich,
ja, weil das dieses, wenn man es mit der wohlmeinenden, offenen, grünen Art macht, ist es okay. Wenn Söder das mit seiner, wir nennen was denn, heimatverbundenen Art macht, ist es nicht okay. Also ich finde, die sind beide Kinder gleichen Geistes in ihrer Vorgehensweise und in ihrer Selbstüberhöhung.
Ja, aber das war nicht mein Punkt. Ich fand, dass er inhaltlich richtig lag. Dass er es vorgetragen hat, Katastrophe, wie er es vorgetragen hat, ebenso. So, ich bin bei dem Kern von zwei Aussagen, nämlich das eine, das ist nicht hart politisch, aber es ist auch das, was mich so, also sagen wir so, es holt mich ab, zu sagen, Söder mit seinem
Fetischhaften Wurstgefresse.
Ja, noch nicht mal das würde ich, die Formulierung finde ich zum Beispiel eine Katastrophe, darum geht es mir noch nicht mal, sondern zu sagen, Söder und ganz viele andere mit ihrer politikfernen Politikdarstellung. Also Söder ist nicht Politikersatz, das ist nichts. Das ist Social-Media-Quatsch ohne jeden Inhalt. Das zu kritisieren, halte ich für absolut richtig. Also das geht nicht, dass ein Ministerpräsident beständig nur über solche Sachen kommt. Und mir geht es nicht darum, was er ist und so, sondern
Landesvater.
Ja, so einfach sagen, mach deinen Job, Mann. Das reicht schon. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was er angesprochen hat, und da bin ich auch ganz bei ihm. Es geht nicht um die Frage Bürgergeld, Migration oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass wenn wir diese Scheingefechte hinter uns haben, haben wir in diesem Land, in dem es wirklich genug zu tun gibt, nichts bewegt. Das ist das, was mich nervt. Ich bin bei diesen Debatten, da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu, aber ich habe vor allen Dingen die Meinung dazu, dass man sagt, lasst die Scheindebatten und macht alle miteinander. Also, und macht endlich die Dinge, die da gemacht werden müssen.
Ja, ich dachte, du kritisierst jetzt das, du findest jetzt noch gut, dass er Julia Klöckner ihre Fähigkeit zur
Ach so.
Auch so unnötig. Das ist auch zu einem Niveau vorgetragen, wo man sagt, weiß ich nicht, ob sie unfähig ist.
Ja, siehst du, das hab ich gleich weggeschoben, weil das fand ich ganz blöd.
Da muss ja irgendwas, gekränkte Eitelkeit.
Weiß ich nicht. Auch das würde ich im Notfall noch, also ja, auch ich finde Frau Klöckner jetzt nicht die beste Besetzung, aber auch das komplett muss gar nicht sein. Wofür? Das ist alles unnötig.
Ich finde, es gibt ab einem gewissen Professionalisierungsgrad die Frage nach Fähigkeit nicht mehr.
Ja.
So, und dann ist die Frage, wer schadet dem Amt so. Aber das ist was anderes.
Das siehst du, das ist mir gar nicht mehr in den Sinn gekommen, weil ich habe das auch als von Anfang an als albern weggedrückt.
Naja, also, ich glaube, Frau Klöckner genießt das auch in einer gewissen Art und Weise und kann jetzt in ihrer Art souverän darauf antworten und zu sagen, nur wenn man anderer Meinung ist, ist der andere nicht gleich Extremist. So, das hat sie, glaube ich, so ungefähr dazu zu Protokoll gegeben.
Aber nur mal so, Frau Klöckner sollte sich Tatsache über alles ein Beispiel an ihren Vor- und weiteren Vorgängern nehmen, die auch durchaus als Politiker
Kubicki meinst du jetzt?
Nein, aber Herr Schäuble oder Herr Lammert, also die durchaus Profil hatten, aber dann wussten, wenn sie auf diesem Stuhl sitzen, ist jetzt mal Schluss mit eigenen Befindlichkeiten und eigener Darstellung, sondern
absolut. Ja, bei Herrn Lammert ja besonders. Der Schäuble musste hier niemand mehr was beweisen.
Ja, genau.
Der war bekannt, aber Lammert.
Auch Bärbel Baas in einer Form zurückhaltend. Und also wir hatten da wirklich gute Leute sitzen. Annemarie Renger und so. Also die Liste der wirklich guten Bundestagspräsidenten und auch Claudia Roth. Also das Hassobjekt von vielen Linken. Aber was die vorne am Präsidiumstisch fabriziert hat, war, das hatte schon noch viel Großes.
Ne? Ja, ist so. Ich habe es gelesen, ich zitiere jetzt ins Unwissen hinein, hat gesagt, Friedrich Merz hat Julia Klöckner zur Bundestagspräsidentin gemacht, damit sie nicht in sein Kabinett kommt. Was
das,
ich,
das hat Habeck gesagt?
Ich weiß es nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt diesen Satz, wo man sagt, damit sie bloß nicht Ministerin wird.
Ja, wenn ich mir die Riege der anderen angucke. Aber ja.
Du, in manchen Kreisen wird Frau Reiche extrem gelobt.
Okay.
In diesem ganzen Unternehmer,
FDP-Ex-Umfeld
wird die extrem, ja. Und die fällt ja sonst nicht weiter auf, aber gut. So, weiter geht's. Ich habe ja meinen Recap noch nicht abgeschlossen.
Oh, wir sind ja wahnsinnig politisch.
Ach, ich mag das ja.
Sollen wir ja auch sein.
Ach ja.
Ja. Ich kriege eh immer nach Ausstrahlung der Folgen von 2 bis 3 Leuten. Das kannst du auch so nicht sagen.
Ja?
Ja, jetzt schon. Bei den bisherigen Folgen schon. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ja,
absolut.
Leute, schreibt mir. Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt.
Ja.
Es wird eine Klammer. Der FC Schalke 04 hat angeblich angeboten, dass sie das auf Schalke feiern können.
Okay.
Berichtet die Bild-Zeitung.
Ach, weil die da so viele Konzerte hat,
oder was? Genau.
Okay, ja.
So, und Schalke 04 sehnt aber auch das Saisonende herbei.
Weil? Ach so, Tabellenstand, ja. Ja,
pfeif ab das Ding, ey.
Ja, absolut.
Ja. Naja, der FC Liverpool macht bei Transferwahnsinn nicht mit und verzichtet auf Nick Woldemade. Zu teuer.
Ja.
Ja. Die haben jetzt 500 Millionen Euro eingekauft.
Ja.
500 Millionen.
Das habe ich natürlich auch am Rande mitbekommen. Erstens, dein Kommentar war genau zutreffend. Well played, Stuttgart.
Ja. Allerdings.
Ich komme nicht umhin, ein kleines bisschen Schadenfreude ist falsch, weil es ja kein Schaden ist, aber ich fand es schon sehr witzig, dass die Bayern erst über Monate dieses Irrsinnspiel angeheizt haben, mit jeder noch so dämlichen Pressemitteilung oder sonst irgendwas, immer gepiekt und sonst irgendwas, dann den Kürzeren gezogen haben, vom Spielfeld gegangen sind und gesagt haben, eigentlich wollten sie ihn ja auch gar nicht, viel zu viel Geld, um dann, und das muss man sich als Bayern mal leisten können, das kannst du dir als Atlas Delmenhorst leisten, aber nicht als Bayern München zu sagen, und dieses System, wo so unglaublich viel Geld im Spiel ist, das ist sowieso zu kritisieren. Das ist extremst lustig.
Also ich weiß ja nicht, wann diese Folge jetzt rauskommt, vielleicht kriegen wir die ein bisschen früher raus, als wie es jetzt normalerweise wäre, denn heute lässt, also heute am Aufnahmetag lässt Ulrich Hoeneß im Spiegel verlautbaren: Ich warne vor dem Geld, das alles verdirbt. Danke. Das ist herrlich. Dieses herrlich. Ach ja. Naja. Dann habe ich aber noch eben, wie gesagt, Nick Woldemade. Ich finde das faszinierend. Das war auch so davor. Die Nachricht kam, ich saß davor und habe gesagt, wie fühlen Sie sich in Bremen?
Der ist die haben einerseits ganz bitter den ablösefrei haben ziehen lassen. Ja. Das ist inzwischen leider Bremer Tradition. Die haben nicht wirklich ein Händchen bei Transfers. Ja. Aber ich las, sie kriegen noch mal 4 Millionen hinterher.
Ja, na gut. Toll. Jetzt haben sie aber Victor Boniface, alles ist auch egal. So, und der HSV ist wieder da.
Ja.
Ich zitiere Franz Helm-Peter Grillparzer, der gesagt hat, HSV ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
Oh, sehr schön.
Ja. Das war mein Recap.
Ja.
Dass wir ein bisschen Fußball wieder reinbekommen. Und
sehr, sehr gut.
Schärfe.
Ja, ich wollte zum Thema HSV sagen, ich habe es beim Aufstieg gesagt. Auch vor dem Aufstieg gesagt, ich möchte nicht aufsteigen. Die Aufstiegsfeier fand ich gut und danach hätte abgepfiffen werden sollen. Ich brauche nicht mehr. Ich will das nicht. Ich glaube, dass der HSV die Liga hält.
Ich glaube auch, gut verstärkt nochmal. Ja.
Aber ich will das nicht. Ich fand das ganz schön.
Komischerweise unisono das Feedback von anderen HSV-Anhängern, die ich kenne, die sagen, zweite Liga war toll.
Ja. Aber ich kann das sagen, dass ich es schon vorgesagt habe. Schon in der zweiten Liga.
Ja. So, ein Rausschmeißer habe ich noch. Verona Poth wandert nach Dubai aus.
Ja.
So.
Das ist
Dubai, wie wir Fachleute sagen.
Das ist Dubai.
Was weiß ich.
Dubai. Das ist Dubai. Ist das ein Gewinn für Dubai?
Man weiß es. Vielleicht ist das ja auch ein Gewinn fürs Finanzamt, für Finanzämter Nordrhein-Westfalen, wenn sie da jetzt nämlich Influencerin ist.
Ja.
Hast du es mit. Haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren, dass das Finanzamt jetzt Tipps rausgibt an Influencer, was und wie man etwas zu versteuern hat, auch wenn man exklusiv im Ausland lebt. Weil das Finanzamt ja sagt,
ja,
wenn man Content nur für Deutsche macht,
ja, da ist was dran.
Macht es keinen Unterschied, von wo ich das mache.
Ja.
Weil die Wertschöpfung sozusagen im Inland liegt.
Ja.
Und deswegen sind dann eben auch kostenfreie, in Anführungsstrichen kostenfreie Produkte, die man bekommt, sonstige geschenkte Sachen sind anzugeben als vermögenswerte Vorteile.
Ja. Ja, ja.
Wer könnte, hätte darauf kommen können?
Ja, ein Steuerberater.
Ja, aber genau. Genau, exakt. Wie doof diese Leute sind. Da siehst du aber auch, dass das alles Zufallskarrieren sind. Da ist keiner irgendwie planmäßig reingerutscht, sondern ich sage jetzt, oh, habe ich schon wieder irgendwie ein Autogeschenk gekriegt? Ja.
Ich war ja an verschiedensten Flughäfen jenseits der Bundesrepublik Deutschland und dort macht Dubai ganz viel Werbung, dass man zu ihnen kommen möge. Und sie haben mehrere ganz gute Argumente. Erstens, die sicherste Stadt der Welt. Zweitens,
einkommensteuerfrei.
100% einkommensteuerfrei, das steht überall. Und ich denke mir so in Hinblick auf unsere Steuerdebatte, die wir gerade haben, einkommensteuerfrei, das ist doch Kommunismus.
Ja.
Ja, oder anders.
Ja.
Naja, das ist halt neues Geld. Wir haben in Deutschland altes Geld und deswegen musst du schützen. Das kommt nicht über Einkommen.
Ja.
Und die wollen neues Geld und deswegen musst du ihnen sagen, wenn ihr was generieren wollt, dann macht es doch bitte bei uns.
Ach ja, wir können auch nochmal eine Sonderfolge zum Thema Steuer machen.
Oh ja, das ist eine sehr kurze Folge. Ich habe davon keine Ahnung.
Ja, ja, gut, aber man kann sich überlegen, was so, egal. Also, aber ja, Frau Poth wandert natürlich nach Dubai aus, weil es da so schön ist. Keine anderen Gründe. Aber diese Vorstellung, 100% einkommensteuerfrei, dass man, also kein Einkommen, keine Steuern auf Einkommen zu zahlen.
Ja.
Kannst du ja machen.
Ja.
Ist doch super. Dann hast du aber nicht automatisch. Also dann musst du es ja irgendwo anders.
Ja, genau.
Es ist ja einfach immer nur eine Verteilungsfrage.
Ja, absolut.
Ich nehme nicht das böse Wort der Linken, Umverteilung, ja, sondern du verteilst ja einfach nur dann die Ströme anders. Und wenn dadurch irgendwie, wenn deine Unternehmenssteuern dann auch nicht so hoch sind, dann wirst du irgendwelche anderen Abgaben zahlen, die das da irgendwie finanzieren.
Na, die locken halt Leute an, die investieren.
Ja, so. Das kannst du machen.
So, wir sind heute, das ist gut. Also, um dann wieder was Linkes zu sagen, das Wort Steuern kommt von Steuern. Also man hat eine Idee dabei. Es sind nicht Abgaben in erster Linie, sondern es geht darum, eine Gesellschaft zu formen.
Oh, das habe ich mal gelernt, was der Unterschied zwischen Abgaben, Steuern und Gebühren ist.
Ja.
Ich glaube, warte mal. Steuern,
ja, ist
unabhängig einer Gegenleistung,
genau,
zur Finanzierung des Staates.
Und für alle.
Für alle. Eine Gebühr, da ist es eine Gegenleistung, also du kriegst dafür etwas ausgehändigt.
Ja.
Eine Abgabe ist eben eine Inanspruchnahme einer besonderen.
So schön.
Genau, so schön. Und selbst liberal-libertär sich ausrülpsende Menschen sind ja der Auffassung, dass Steuern grundsätzlich gut sind, sie nur anders organisiert werden
müssen. Ja, klar. Na, so. Klar.
Und ganz ehrlich, ich verstehe meinen Steuerbescheid nicht.
Warte, ich habe gerade einen Bierdeckel in der Tasche.
Warum nicht Bierdeckel? Ja, warum nicht?
Das ist auch so, mein Gott. Diese Geschichte mit dem Bierdeckel. Ah. Nur ist er dran.
Ja, mach
so,
doch.
Alter, hol die Bierdeckel raus. Hau rein.
Friedrich Merz hat die historisch einmalige Gelegenheit, nicht nochmal wiedergewählt werden zu müssen. Das heißt, er kann jetzt alles das tun, was Schröder gemacht hat. Sich nämlich unbeliebt machen mit sehr guten Reformen. Schauen wir mal.
Ja.
Ja. So, ich wollte dich ja einfach nur wieder zurückholen.
Oh, das ist sehr
ins
lieb.
Leben.
Das ist sehr
ins
lieb.
Graue deutsche Leben. Darf ich das noch ganz kurz sagen?
Bitte,
wenn wir diese Diskussion jetzt so überall führen und Markus Lanz wird ja nicht, dem wird ja nicht langweilig, er kann das ja, also ja. Dem wird wahrscheinlich irgendwann langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Wie schlecht kann es uns dann gehen? Frage ich mich dann ernsthaft. Wie schlimm ist es? Gerade wenn man aus Sri Lanka zurückkommt, kommt man zurück und sagt, okay, das sind dann doch andere Voraussetzungen, die man hier vorfindet und wir sind immer noch als Deutschland Top 3, Top 4, weiß ich nicht, Wirtschaftsnationen und so weiter. Und
ja, aber nach deiner Liste mit der menschlichen Entwicklung waren wir 5. Das ist bei mir tief eingebrannt.
Ja. Ja, da weißt du aber auch nicht, ne? Wenn dann da irgendwie besonders hoch gewertet wird, dass es eine geringe Einkommensteuer gibt, dann rutscht du halt ab.
Ja.
Wie willst du sowas messen? Das ist alles. Ja, die werden das schon machen. Die sind das ja beruflich. Die sind ja beruflich Politiker.
So.
Müssen das ja gut können.
Natürlich.
Ja. Ja. Naja, apropos Politik.
Ich werde auch noch politisch.
Ja. Wo ich bei der Bild-Zeitung vorhin war. Jetzt Spiegel Uli Hoeneß, aber Bild-Zeitung macht es natürlich noch besser. Sie kritisieren mal wieder eine Reise von Greta, die sich auf den Weg gemacht hat von Barcelona in den Gazastreifen.
Mhm.
Weißt du, wie sie es machen?
Wie sie da hinkommen?
Ja, was sie kritisieren.
Nee.
3 Tanks mit je 6000 Litern Treibstoff. Sonnendeck, Miele Kühlschrank, Eiswürfelmaschine, 8 Schlafzimmer, 6 Badezimmer. So reist Thunberg mit ihren Aktivisten in Anführungszeichen Richtung Kriegsgebiet. Hm. Während israelische Geiseln in Hamas-Tunneln hungern und gefoltert werden, macht es sich Thunberg auf dem Sonnendeck bequem.
Ja.
Christoph Ploss, 40, CDU.
Ach du Scheiße.
Pass auf.
Entschuldigung, das ist mir rausgerutscht.
Maritimbeauftragter der Bundesregierung.
Nein.
Der ist zuständig für Maritim, nur für die Hotels und nur alles.
Ich plädiere jetzt schon für eine Hall of Fame der Beauftragten. Ehrenvorsitzender des Trägervereins wird ja. Sigi Gabriel.
Aber hallo, der kommt auch.
Der Pop-Beauftragte.
Also Christoph Ploss, 40, CDU. Nochmal eine Klammer auf Hamburg.
Ja.
Klammer zu. Maritimbeauftragte der Bundesregierung zu Bild. Die müssen den ja angerufen haben. Sag, Christoph, sag mal was dazu.
Er hat angerufen.
Oder er hat angerufen. Die umweltschädliche Fahrt von Greta Thunberg hilft weder den gebeutelten Menschen im Gazastreifen, noch sorgt sie für irgendeine Verbesserung in der Region. So, und jetzt setzt er nämlich den Ton dadurch. Er sagt nämlich, große Sauerei, wo habe ich jetzt den zweiten Teil hingetan, die fährt ja mit dem Dieselboot.
Oh ja.
Das ist absolut umweltschädlich. Was sagst du dazu? Wie findest du das denn jetzt mit dem Boot, mit dem Diesel? Sonnendeck, Miele-Kühlschrank.
Genau. Also, ich komme nicht umhin, als ich diese Nachricht sah, dass sie ablegte, auch ein bisschen nicht an die Umweltverschmutzung und so weiter zu denken, sondern an die Ressourcenverschwendung. Denn es ist Scheitern mit sehr weit Anlauf. Also, die ist im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Radar. Sobald die in Küstennähe kommt, ist die Party vorbei und sie weiß es und dann geht sie medienwirksam irgendwie in Gewahrsam oder so. Das ist alles so Schaufenster, das ist alles so nutzlos, das ist pff.
Und damit reiht sie sich ein in die Reihe Habeck-Söder. Ja. Ja, also das finde ich klasse, dass die Bild sich da jetzt drüber echauffiert, absolut, dass sie mit dem Dieselboot fährt.
Ja, es ist allerdings auch so mit dem Finger dran zu fühlen und auch so billig, wie die Bild-Zeitung sagt. Ja. Die hatte einen Feind und der muss es jetzt.
Ein Tipp an den Redakteur. Jetzt zeigt ein Bild von ihr auf dem Deck.
Ja.
Fröhlich lachend mit den ganzen Israel-Hassern in Anführungsstrichen, wie es dann unten im Untertitel ja. steht. Sie trägt ein Trikot.
Ja, was?
Ja, sie trägt ein Fußballtrikot.
Oh, Brøndby. Nee, wo kommt die her? Ist doch so irgendwie die Ecke, ne?
Die kommt aus.
Ah, nee, nicht Brøndby. Quatsch.
Die Joe Gordon wär's gewesen.
Malmö.
Malmö. Kommt die aus Malmö?
Irgendwie Südspiel.
Schöne Trikots. Malmö hat ja. extrem schöne Trikots.
Ja.
Sackteuer.
Okay, ja.
Weil irgendwie ja, Adidas, ja, Adidas und Schweden, ich glaube 95 Euro und dann kannst du anfangen, okay. das irgendwie zu machen.
Nee. Das ist ja wahnsinnig teuer. Das sind ja nur 10 Euro weniger als die aktuellen HSV-Trikots.
Ohne Beflockung. Wo war ich denn noch? Hier in Bratislava. Champions League-Teilnehmer.
Ja.
Adidas Trikot, Kindertrikot 95 Euro. Habe ich da gelassen, kann sie behalten. Sie trägt ein Trikot eines irischen Fußballanbieters. Sie trägt das Trikot von Bohemian
Och.
Dublin.
Ja. Ja. Alles gut. Tu sie weg. Ich hatte jetzt gerade Sorgen, dass sie mit Derry unterwegs ist.
Nein, 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 nein. Bohemian Dublin, die mit einer großen Palästina-Flagge auf ihrer Homepage ja. Ihre Solidarität bekunden.
Hm. Die Iren und Palästina sind.
Ja. Was mich.
Ist keine rationale Beziehung.
Ja, was mich nur deshalb auch überhaupt. Ich habe das überhaupt nur gelesen, weil ich bald die Gelegenheit haben werde, ein Bohemian-Dublin-Trikot zu erwerben, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich es tue, weil. Ob ich da jetzt so politisch mitgehe, weiß ich jetzt nicht.
Ja, sag ich mal so. Ja, verstehe ich.
Ja. Ich fahre wieder hin.
Ich auch da schon wieder das schöne deutsche Wort geidisch.
Ist das ein deutsches Wort?
Ja, es ist die Mischung aus gönnen und neidisch.
Ah, ist das ein deutsches Wort? Gönjamin kenne ich noch. Ja, das Auto muss zurück. So, also ich habe bald auch wieder was zu erzählen.
Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Du guckst die Bohemians.
Ich gucke Bohemian gegen Derry.
Ja gut, aber auf wessen Seite sind wir denn wohl?
Haupttribüne.
Spielstandabhängig.
Spielstandabhängig. Ja, ja. Nein, ich reise mit einem Vorfahren, lebenden Vorfahren natürlich.
Ja.
Von daher geht es da hauptsächlich ums Erleben.
Ja.
Und ich werde mich keiner Seite zugehörig fühlen.
Das heißt, das Ganze findet in Dublin statt.
Es findet in Dublin statt, ja.
Okay.
Freitagsabends 20:45. Ich erwarte Großes auch im Vorfeld des Spiels.
Ja, so, Flutlichtspiele sind immer.
Ich hoffe, die verkaufen Bier im Stadion.
Es sind Iren.
Ja, eben. Ja, nee, da freue ich mich drauf.
Da kannst du froh sein, wenn sie es nicht den Spielern zwischendurch reichen.
Ich bin in so ein Pub-Loophole gefallen. In die Rabbit-Hole, sagt man, ja, bei Instagram. Irgendwie wusste das Handy offenbar, dass ich in Dublin bin, merkwürdig. Und ich kriege jetzt diverse, und da gibt es echt viele so Pub-Influencer angezeigt, die dann eben halt eben sagen, der beste Pub in Derry ist, der beste Pub in Cork ist, der beste Pub, okay, in. Und erstaunlicherweise ist es, also ist kein guter Pub in Temple Bar in Dublin, weil das ist alles, okay, Touri-Falle, ja, wo ich auch sagen muss, als wir letztes Mal da waren, das war ja wirklich, ja,
das stimmt schon. Also ich habe mich trotzdem wohl gefühlt.
Kiez sonntags morgens, ne? So vom Niveau. Es gestank da echt nach Exkrementen und so, war echt übel, übel, übel. Aber es gibt in der Peripherie sehr viele schöne Pubs. Und letztens ist, und den habe ich, glaube ich, empfohlen, als ich in Dingle den Pin gesetzt habe.
Ja.
Dieser Dick Max.
Ja.
War in diesem Podcast als, in diesem Instagram-Feed, der echt viele Follower hat, als Top 3 Irlands. Und das Trüffelschwein hat's gefunden.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr so gut.
Also, geht wieder los und ich werde dann wohl kein Trikot kaufen. Wobei eigentlich die Trikots von Bohemian schick sind.
Ja, die haben von Derry auch.
Die von, ja, rot, schwarz, so.
Rot-weiß vor allem.
Rot-weiß, ja, ja. Aber diese rot-weißen Trikots finde ich ja nicht so schön, weil dann denke ich mal an
Candy Stripes.
An Thunderland. Und so. Und Stoke. Die haben alle die gleichen Trikots. Thunderland, ja, genau. Ja, naja, so ist es. Ich laber dich jetzt weiter zu.
Sehr gerne.
Hast du einen Trommelpeter?
Ich habe den längsten Trommelpeter überhaupt. Es ist meine Geschichte sozusagen.
Das ist ein richtig beschissener Dating-Spruch. Hast du eine lange Geschichte? Ich habe ein langes Lied.
Oh Mann. dann fangen wir jetzt mal mit deinem Trommelpeter an.
Gut.
Hey! Trommelpeter, gib mir mal ein A-Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
So, ich höre es gerade rauf und runter. Der Vorteil ist, es fängt nicht so oft neu an, weil es 17 Minuten lang ist.
Ja.
Und es ist ein epochales Werk des Hard Rock.
Mhm. Es ist Hard Rock.
Das ist aus dem Jahre des Herrn 1968.
Ah ja.
Hast du eine Idee?
Ja. Ist das ein Instrumental?
Nee. Es ist aber durchaus bekannt für einen sehr instrumentalen Teil.
Led Zeppelin?
Nein.
Okay, nee, dann nicht.
Vom Eisernen Schmetterling. Von Iron Butterfly.
Aha.
Sagt dir die Band Iron Butterfly was?
Leider nein.
Du kennst sie. Also du wirst das Lied vielleicht kennen, es heißt In the Garden of Eden.
Ja, na klar.
Und das ist eigentlich nur die kleine Geschichte dazu, die ich auch schon erzählen werde. Es heißt natürlich nicht In the Garden of Eden, sondern es heißt In the Garda da Vida.
Richtig. Das, daher, ja, und zwar, ich glaube Axel Hacke. Die bekanntesten, Axel Hacke, sagt dir noch was?
Mhm.
Der weiße Neger Wumbaba.
Ach, du meinst diese Oma für ins Klo Sachen?
Nee. Also Verhörer.
Ja, Verhörer, ja.
Ja,
ja.
Da kommt es, daher kenne ich das.
All the Lisa Brown.
Anneliese Brown.
Anneliese Brown.
Ja, das auch, aber so richtige Verhörer. Also das sind ja, es gibt ja so Sachen, die man mit Absicht falsch macht, ne? Dieses Keks aller Keks.
Ja, genau, sowas.
So? Mhm. Nee, und der hat aber das auch auf literarisch, also das dieses Werk. Der
Hack ist doch Titanic oder sowas, hätte ich bei Titanic. Nee,
glaube ich, weiß ich nicht, kann sein. Aber der hat ein Werk namens Der weiße Neger Wunderbar und das ist aus Der Mond ist aufgegangen und aus den Wiesen steigt Der weiße Nebel wunderbar.
So. Ja, so ähnlich. Also, dieses Lied ist 17 Minuten lang.
Ja.
Ich glaube, der Text ist sehr simpel, so heißt es bei Wikipedia. Wenn ich das so überblicken kann, ist es wirklich niedrig vom Inhalt. Es ist aber eine Band, die so auch dem Psychedelic Rock, also im psychedelischen, ja, 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 nahe ist. Also deswegen Pink,
also die
Floyd
Band sagt
und so.
Nichts, aber das Lied.
Ja, ja. Mhm. Und es ist halt sehr lang. Es ist auch in One Take aufgenommen. Also es ist wie live sozusagen. Es
Rückkopplung?
Ist, ja, ja, ja. Es ist ein, ich finde, ein fantastisches Riff. Es geht dann über nach einer, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten Text und Refrain geht es, der auch ganz gut ist,
geht es in einen instrumentalen Teil, der dann gekrönt wird von einem Schlagzeug-Solo, was wirklich sehr, sehr gut ist. Aber als der Drummer sich, also als er das dann vorgespielt oder vorgesungen, vorgetanzt bekommen hat vom Leadsänger, hat er nicht verstanden, hat er Inne Garda da wieder verstanden. Mhm. Weil der Typ, also der Doug Engel, so rotzevoll war, dass er nicht mehr gerade aussprechen konnte.
Ja.
Und daraus ist dann halt Inne Garda da wieder geworden. Was ein tolles Lied ist, sie haben danach noch versucht, daran anzuknüpfen, aber es war nicht möglich, weil dieses Ding war so ein Brett, das war Wochen, Monate in den Charts. Hat aber leider der Band nicht viel gebracht. Sie haben es, glaube ich, 71 aufgelöst, also 3 Jahre später. Und es bleibt dieses epochale Stück, was ich nur deswegen kenne, weil es über meinen Vater in mein Ohr gelang.
Ah.
Dafür möchte ich herzlich danken. Und ja, ich höre es tatsächlich immer wieder gerne und Teile davon, ohne jetzt angeben zu wollen, diese Schlagzeugsolos waren Teil meiner Grundausrüstung in meinem kurzen Leben als jugendlicher Schlagzeugspieler. Also das habe ich versucht immer zu spielen. So ähnlich wie Leute auf der Gitarre House of the Rising Sun versuchen, habe ich eben versucht, Teile dieses Solos zu spielen.
Bist du so ein bisschen Phil Collins?
Ich bin, ja, von der Haarlinie wird es langsam so. Nein, Phil Collins ist wirklich einer der absolut besten Drummer aller Zeiten.
Ja, absolut.
Nein, bin ich deswegen nicht. Nein. Der Drummer, der ist noch, ich glaube, der heißt Bushy oder so, Bushy, keine Ahnung, Ron Bushy.
Bushy.
Da kümmern wir uns auch nochmal. Wir reden hier über eine unter Drogen stehende Band, also insbesondere unter dem Einfluss von Alkohol und LSD, und deswegen kam diese Nonsens-Phrase Inne Garda da wieder dazu. Was ich klasse finde, dass sowas passiert. Und es gibt bestimmt noch andere Bands, wo sowas, wo es dazu gekommen ist. Wir sprachen off the mic schon über Pur. Da hätte es auch so passieren können. Nein, aber das ist auch mein Hörtipp und mein Trommelpeter In the Garden of Eden, also Inne Garda da wieder von Iron Butterfly.
Sehr gut. Soll ich meinen Trommelpeter hinterher tun?
Aber sehe.
Es ist ein sehr merkwürdiger Trommelpeter, weil ich mit dir darüber diskutieren möchte.
Oha.
Ja, der Bundesbodo, einer der Silberlocken, der so, SED, ja. PDS, Die Linke, hat einen Vorschlag gemacht. Ist nicht mehr ganz taufrisch, aber ich fand ihn ja bemerkenswert.
Mhm. Wir reden über Bodo Ramelow.
Na klar.
Jo.
Also,
nö.
Bodo Ramelow, der aus dem Westen kommt, ne?
Genau.
Gewerkschafter irgendwo aus dem Hessischen.
Hessischen, ne? Ja.
Also Bodo Ramelow hat, was wir gehört haben, ist klar?
Das ist Brechts Kinderhymne.
So ist es. In der Vertonung von Eisler. Also Brecht hat den Text geschrieben, Eisler die Melodie komponiert. Mhm. Und Bodo Ramelow als Bundestagsvizepräsident hat angeregt, über die Fahne der Bundesrepublik Deutschland und über die Hymne abstimmen zu lassen. Es ging da vor allen Dingen um die Hymnen zu sagen, dass die Kinderhymne als neue gesamtdeutsche Hymne vielleicht geeigneter wäre als die Hymne, die viele Menschen in den neuen Bundesländern als Hymne der Bundesrepublik Deutschland alt, also Westdeutschland, empfinden. Mhm. Und auch bei Schwarz-Rot-Gold sagt er, naja, das haben viele Menschen eher übergestülpt bekommen. Und bis auf Hammer und Ehrenkranz, Hammer und Zirkel im Ehrenkranz, ist das ja weiterhin die Fahne, die sie eben auch aus der DDR kennen. Es gab die, wie soll ich sagen, üblichen, schnellen, wütenden, überschäumenden Reaktionen. Ob man diesen Vorschlag ernst nehmen sollte, weiß ich gar nicht so sehr. Ob Herr Ramelow ihn ernst meint, bin ich mir noch viel unsicherer. Aber ich finde es erstmal eine ganz erfrischende Diskussion, uns auf diese Art und Weise der Frage Nationalhymne und Fahne zu nähern und nicht diese Sommerinterview-Kram, lieben Sie Deutschland, der liebt ja Deutschland, ich liebe Deutschland, aber nicht so, so diese etwas Unsinnsdebatte. Ja, es geht um die Frage, was haben wir für eine Hymne?
Ja, es ist keine Frage von Emotionen, wie ich finde.
Ja.
Weil das, was wir jetzt haben, ist irgendwie geübt. Also das ist ja kein großer Bezug zu drin, finde ich jetzt. Also es ist ein komischer Text auch, wenn man so ist. Es ist ein alter Text. Man hätte sicherlich einen besseren Zeitpunkt finden können für die Diskussion. Das wäre vielleicht so um die 1990er Jahre gewesen.
Ja, das sowieso. Also das Kind ist im Brunnen gefallen oder es steht auf dem Brunnenrand, wie auch immer.
Ja.
Es ist vollkommen egal. Die Diskussion ist vorbei. Also das kannst du nicht machen. Das ist klar.
Und Emotionen meine ich jetzt damit, dass nur weil eine Hymne etwas anderes wäre oder eine Flagge etwas anderes wäre, hat es nichts damit zu tun, was man mit dem Land, in dem man lebt, irgendwie in Verbindung hat. Also was man damit fühlt oder
verbindet. Das finde ich eben genau doch. Und deswegen finde ich Bodo Ramelows Anstoß echt gut, zu sagen, lass mal drüber nachdenken.
Nee, das sage ich ja auch. Aber es ist, das, worauf ich hinaus wollte, ist zu sagen, eine andere Hymne würde vielleicht kein anderes. Ach so, du meinst es so rum, dass das Gefühl in dem, ja, okay.
Also
andersrum.
Wir haben eine Situation.
Ja, also ich finde, man kann darüber reden, so rum. Also genau. ohne dass etwas verloren ginge. Das
ja.
meine ich.
Okay, ja, das finde ich auch, absolut. Also wir haben eine Situation, also erstmal, ich habe jetzt in dieser Geschichte ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich diesen Vorschlag so, also ich fand den Vorschlag ganz erfrischend, jenseits davon, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl habe, erstens, dass wir unsere Hymne ändern müssen und zweitens, dass das je passieren wird. Also beides nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
So, das war ein provokanter Anstoß, so deute ich das, um über das Thema mal ein bisschen zu reflektieren. Das war auch wirklich alles. Der emotionalste Moment, den ich kenne zum Thema Nationalhymne, und deswegen ist das auch schon wieder, hat das schon wieder sehr viel mit Wiedervereinigung zu tun, ist, dass bei irgendeiner Haushaltsdebatte am 9. November 89 im Deutschen Bundestag die Nachricht durchsickerte, dass die Mauer offen ist und spontan zunächst die Union, dann alle aufgestanden sind und die Nationalhymne gesungen haben. Das war nicht zu planen, das war nicht choreografiert, das ist ein emotionaler Moment, den ich natürlich im Fernsehen nur kenne, aber den verbinde ich jetzt auch mit dieser Hymne und ich habe überhaupt nichts gegen die Nationalhymne, gegen den Text der dritten Strophe sowieso nicht, weil ich ihn einordne und weil ihn alle einordnen. Das ist ja nicht, dass ich auf eine schlaue Idee gekommen bin, sondern wir haben ihn mal eingeordnet und das ist gut so.
Naja, vom Text her sind wir nicht als Deutsche nicht die Ersten, die ihre Nationalhymne ändern müssten. Da fallen mir Nachbarstaaten ein, die vielleicht mal drüber nachdenken könnten, ob das nicht mit dem Hals abschneiden.
Jetzt geht's gegen die Franzosen.
Immer geht's gegen die Franzosen, na klar.
Ganz kurz, dazu einen schönen Einspieler.
Alle diese Nationalhymnen sind sowohl dem melodischen Duktus nach, wie vor allem auch der etwas feierlichen Harmonisierung und Instrumentation nach, untereinander so ähnlich, dass ein Aha-Erlebnis sich einstellt. Aha, Nationalhymne. Alle Nationalhymnen gleichen sich irgendwie und so, wie also ein Radiohörer, wenn er eine Orgel hört, sofort denkt, aha, Religion. So werden im Allgemeinen auch die Menschen, die diese Hymne zum ersten Mal hören, denken, aha, Nationalhymne.
Wir hören Adorno in den 60er Jahren, als ihm zum ersten Mal die DDR-Hymne vorgespielt wird.
Hat er recht.
Ja?
Ja.
Also Nationalhymnen sind eben so, dass man im Zweifelsfall ein bisschen die Hacken zusammenschlägt.
Ja.
So, ne? Es soll feierlich sein.
Ja.
Das ist die Idee. Und ich finde, dass es schon durchaus Sinn macht, sich über ein gemeinsames Lied zu verständigen, das diesen zum Schluss auf Nationalstaatlichkeit basierenden Gedanken vielleicht etwas entschärft.
Mhm.
Mhm. So, und die Kinderhymne ist ja von ihrem Text her eine ganz wunderbare Hymne.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so weit verbreitet ist. Wollen wir sie einmal vortragen?
Sehr gerne.
Wie wollen wir es machen? Wollen wir es?
Hast du sie? Dann,
ich habe sie gerade.
Ja, dann bitte, gerne.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. Und dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir es, und das Liebste mag uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Das ist 1950, glaube ich, ne?
Ja.
Also im
es ist eine direkte Reaktion Brechts auf sowohl die Hymne der Bundesrepublik Deutschland, also das Deutschlandlied, als auch von Bechers DDR-Hymne. Ja. Die vom Text her natürlich schon gegenüber dem Lied der Deutschen, weil sehr viel später geschrieben, schon sehr viel moderater und moderner ist.
Ja.
Für die DDR zu modern. Nein, das ist sehr witzig. Ja. Also, wenn wir jetzt mal die Hymne der DDR, ne, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, dieses Lied war, die Melodie wurde durchgehend gespielt, aber der Text war der DDR auf Wiedervereinigung gerichtet. Und deswegen hat die DDR ihre eigene Hymne zwar nicht verboten, aber es wurde nicht mehr gesungen, sondern nur noch abgespielt.
Wenn wir brüderlich uns einschlagen, wird des Volkes Feind und so weiter, ne?
Das geht schon, aber es endet eben mit der programmatischen Textzeile Deutschland einig Vaterland. Hm. Und das war spätestens 73 KZE und Aufnahme in die UNO als eigenständiges Land vom Tisch aus DDR-Sicht.
Ja.
So, und nur ganz kurz dazu, weil es echt witzig ist, der Text unserer Nationalhymne, Lied der Deutschen, kann auf diese Melodie selbstverständlich gesungen werden, also Haydn. Die DDR-Hymne ist so komponiert, dass sie auch auf diese Melodie gesungen werden kann. Und die Kinderhymne auch.
Okay. Okay. Ja, dann warum nicht? wir haben erstmal zu Haydn noch, das ist ja Gott erhalte Franz den Kaiser.
Ja.
Und ist es nicht auch God Save the Queen?
Nein.
God Save the King?
Nein. Aber Gott erhalte Franz den Kaiser und damit
ich habe die immer Bulli Herbig im Ohr, ne? Franz der Kaiser.
Ja, aber genau.
Franz.
Aber nein, die Melodie ist, also das Deutsche Kaiserreich hatte die Hymne Heil dir im Siegerkranz.
Ja, genau.
Und das ist God Save the Queen.
Ah. Elisabeth II. War ja auch Deutsche. So Jeremy Clarkson.
Ja, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.
Ja.
Also sie nicht, aber also Victoria, ihre Großmutter, Victoria. Auf jeden Fall.
Ja. Tante von Willem?
Nee, Großmutter.
Großmutter.
Die Großmutter Europas. Sie war sowohl die Großmutter von dem Zaren Nikolaus, als auch von Wilhelm, als auch, wer fehlt uns noch als drittes im Bunde? Egal, es gibt so ein ganz lustiges Foto, jetzt stammel ich hier rum, von 1916, wo sie dort alle versammelt, von 1900, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wo sie alle versammelt sind und du hast wirklich alle Kriegsherren künftig beim Familienfest zusammen. Das ist etwas bizarr. Also die Melodie Heil dir im Siegerkranz ist ja, das ist auch ein Text, der extrem lächerlich ist, die Kaiserhymne. Und daraufhin dann ja das Lied der Deutschen. Wir hatten, ich glaube schon vor einem Jahr oder so, haben wir beide uns schon mal über die Kinderhymne unterhalten. Und ich hatte dir da schon gesagt, dass ich die großartig finde. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die 1990 Hymne wird. Aber die Zeit ist vorbei. Das, worauf Ramelow ja auch anspielt, und diesen Gedanken finde ich ja auch erstmal ganz gut. Wir hatten ja in rein juristisch gesehen keine Wiedervereinigung.
Ja.
Sondern wir hatten den Artikel 23 des Grundgesetzes und den habe ich nicht auswendig gelernt, aber ich habe ihn gerade vor mir. Dort steht in der Fassung vom 23. Mai 1949 steht, dieses Grundgesetz gilt zunächst für die Gebiete der Länder und dann kommen die Bundesländer, Bundesrepublik alt. Und der letzte Satz lautet, und übrigens Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Und das war ja so, dass die Volkskammer ihren Beitritt nach Artikel 23 erklärt hat. Das Verfahren, dieses Fass mache ich nur wirklich nicht auf falsches Format. Aber dadurch, dass dieses Verfahren so gewählt wurde, im Übrigen ja von beiden Seiten, gab es natürlich gar keine Chance oder gar keine Notwendigkeit, sich über so etwas wie Fahne oder Hymne zu machen. War ja da. Genau. Wenn ich beitrete, kann ich nicht sagen, aber nur wenn. Und ich finde einfach nur, und das deswegen habe ich das mitgebracht, ich fand diesen Impuls, lass uns mal darüber nachdenken, den finde ich gut und ich liebe dieses Lied. Ich fände es, wenn du mich ganz wertfrei fragst, ich fände es wunderbar, wenn das unsere Hymne wäre, auch, deswegen habe ich diesen kleinen Adorno-Schnipsel dabei gehabt, auch weil es so herrlich nicht Orgel, nicht Religion, nicht Nationalhymne ist, sondern mal so ganz anders.
Ja.
Das wäre schön, aber im Bereich hätte, wäre, würde, ich würde noch nicht einmal begrüßen, dass wir eine solche Diskussion führen, weil ich ahne, dass innerhalb von 3 Nanosekunden sich alle in den Schützengräben befinden. Und das ist wirklich nicht sinnhaft.
Ja, also ich finde, man könnte noch eher über die Flagge diskutieren.
Mhm.
Ob das jetzt unbedingt Not tut, ob das eine hinreichende, also Relevanz hatte, diese Farben, wo sie herkommen und so weiter, kann man sicherlich auch noch drüber sich einfach mal drüber unterhalten. Sie ist ja nicht gleichermaßen weit beliebt. Also man, wenn man durch andere Länder fährt, sieht man ja überall ein anderes Flaggenverhältnis sozusagen. Ja, ob sie jetzt schön ist oder nicht, kann man sich auch drüber streiten. Da gibt es auch andere Exemplare. Aber es gibt keine Notwendigkeit, das zu tun, weil sie eben keine Belastung hat. Ich finde schon, dass das Heidenlied schon eine Belastung hat. Ich finde auch, dass der Text durchaus eine Belastung hat, wie wir ihn haben. Das ist einfach.
Ja, und allein, dass es eine Anknüpfungsmöglichkeit gibt, zu sagen, jetzt singe ich auch die ersten beiden Strophen.
Genau. Sie sind ja da.
Diese alte Heino-Nummer, das ist ja.
Ja, genau. Allein, dass Heino da jetzt irgendwie ein Forum dafür bekommt, finde ich, das hätte man es schon mal anders machen sollen. Ja. Obwohl, er hätte es wahrscheinlich trotzdem gesungen. Es ist einfach eine Frage nach dem Zeitpunkt und es hätte, wie so viele Sachen, hätte es 1990, um und bei 1990 ganz viele Möglichkeiten gegeben, Dinge nochmal grundsätzlich anders zu verhandeln.
Ich erinnere, dass das ganz kurz diskutiert wurde, aber nie ernsthaft.
Ja, irgendwie schon ein bisschen schade, ne? Ob das jetzt dazu beigetragen hätte, dass es eine größere Inklusion der beiden Volksstämme West- und Ostorientierung gegeben hätte, weiß ich nicht. Aber
war das vom Osten nicht gewollt. Die wollten nicht etwas Eigenes einbringen, die wollten so schnell wie möglich in der Masse, so schnell wie möglich dabei sein.
Was durchaus vergessen wird in der heutigen Erzählung, wie früher alles so war. Ja. Ich fände es aber ehrlicherweise, wenn man die Diskussion ernsthaft führt, ein heilsamer Prozess. Ich könnte mir den durchaus produktiv und konstruktiv vorstellen. Das ist ja so ein bisschen wie so ein systemischer Beratungsansatz. Machen wir eine Familienaufstellung.
Ja.
Lass mal gucken, worum geht's eigentlich. Und gut, Brecht bringt jetzt ja auch eine politische Prägung mit rein, die der Sache vielleicht auch nicht dienlich ist. Also Markus Söder wird eher noch fünf Würste fressen, bevor der überhaupt in der Lage wäre, da was Sinnvolles zu äußern.
Ja, wobei, wenn man Brechtsches Theater kennt und die Brechtsche Sprache, das ist ja so wie Wolf Biermann oder so, das ist ja von so.
Hat der auch lange Fingernägel gehabt?
Weiß ich nicht. Das war ja von einer großen Brutalität. Es sollte immer besonders drastisch sein. So, es passte wahnsinnig gut in diese Zeit. Und diese Kinderhymne finde ich für Brecht ganz zart und so. Das ist ganz untypisch.
Ja, aber vor allen Dingen auch mit Territorialgrenzen, ja, ne?
Also, ja, klar, eine Anspielung auf die erste Strophe, ne?
Ja, ja.
Von der Maas bis an die Mebel, sagt er hier, Alpen bis Rhein, ne?
Ja. Also, und was machen die in Mönchengladbach dann eigentlich?
Ja, na, ich finde, nochmal zur Fahne und zur Hymne. Wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland, auch im wiedervereinigten Deutschland, das ist ja der große Vorteil, der uns dann aus der Stunde Null, die es ja so nie gegeben hat, aber aus dieser Situation entstanden ist, dass wir wirklich auch solche Dinge dass wir da einen echten Bruch hatten. Wir konnten eine neue Verfassung. Also guck dir andere Länder an, die diese Brüche nicht haben, die alte merkwürdige Systeme, siehe Wahlsystem in England oder in den USA, denen fehlt der Bruch. Die haben eine Verfassung, die aus dem 17., 18. Jahrhundert stammt und wir haben deswegen ja eine relativ moderne und stellen fest, auch die müssten wir mal so langsam anfassen und haben das ausgerechnet bei Hymne und Fahne nicht getan, weil wir ja wiederum anknüpfen wollten an die Weimarer Zeit. So, aber es hätte natürlich eine echte Chance gegeben, 49 so, aber die hat man aus gutem Grund damals nicht ergriffen und dann hatte man die Chance nochmal 90 und die hat man auch da nicht ergriffen, weil man diese Diskussion nicht ausgehalten hätte.
Da waren sicherlich auch andere Dinge erstmal zu klären. Ich glaube, das war auch, also ich war ja nicht ernsthaft dabei, aber ich glaube, da ging es auch darum, erstmal etwas schnell zu erledigen und zu sichern.
Ja.
Und dann fängt man nicht eine doch tiefergehende, das ist ja wirklich eine therapeutische Frage.
Ja.
Also man kann jetzt auch die Frage stellen, warum braucht man das überhaupt? Ich finde es schon gut, dass man an so etwas festhält, auch an dieser Nationalstaatlichkeit, die da ja mit einhergeht, weil das ja auch supranationale Konstrukte nur bedingt in Europa, glaube ich, funktionieren werden, weil eben diese Historie da so drin hängt. Das heißt, es wird immer ein Zurückfallen in ein nationales Gefühl geben und dann kann man sich daraus vielleicht mal irgendwann überlegen, wie machen wir es mit Europa nochmal neu.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich toll, wie es in Europa ist. Darf man ja auch mal nicht vergessen. Im Vergleich zu also fantastisch. Finde ich, ist wirklich wäre es eine therapeutische Frage, die man die Deutschen, da müsste man die Deutschen ja tatsächlich, ich sag's jetzt, auf die Liege legen und sagen, was machen wir denn jetzt? Wer sind wir denn jetzt? Was soll es denn sein? Vielleicht kommt ja nochmal eine Gelegenheit, die nicht ganz so dramatisch ist. 90 wäre aber echt eine tolle Gelegenheit gewesen.
Also, ich fand einfach nur, Bodo Ramelow sagt, er wäre jetzt ganz überrascht über die Reaktion. Der ist lang genug im Geschäft. Wenn er darüber überrascht wäre, dann muss er sagen,
der hat einen sehr guten Social-Media-Wahlkampf gemacht. Also wenn er darüber jetzt überrascht ist.
Nein, der wollte genau das.
Ja, dass wir drüber reden.
Ja, ich hätte mir gewünscht,
Bodo, komm vorbei, wir diskutieren das hier.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir intensiver über diese Geschichte reden. Und wie gesagt, nicht, weil ich eine neue Hymne haben will, sondern weil das, was du sagst, dieser therapeutische, diese Selbstreflexion, die wäre ganz schön gewesen.
Und das wäre doch... Henrich, das ist doch eigentlich mal so ein Punkt, wo man bei die AfD, glaube ich, für wirklich große Probleme stellen würde. Da jetzt mal einen systemischen Ansatz sozusagen zu wählen, wie nähern wir uns dem Thema denn?
Ja.
Weil das würde mich tatsächlich interessieren, was in deren, also jetzt unabhängig davon, wie ich dazu stehe, aber was die dazu sagen. Was die nicht nur dieses Geblubber, sondern nach, wenn das vorbei ist, mit einem ernsthaften Gedanken um die Ecke kommen, was wäre denn, also die hätten bestimmt einen Gedanken dazu, wie sie das für sich nutzen könnten.
Ja,
und der nicht ist, ich glaube nicht unbedingt, dass der sein muss, das soll alles so bleiben, wie es ist. Könnte sogar sein, dass das bei denen auch irgendwas bewirkt in Richtung, lass mal drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich? Weil jetzt ist es ja alles nur, alles scheiße. Also das würde mich interessieren.
Ich habe ja in meinem Alltag so wenig wie möglich, aber ja ein bisschen mit AfD-Politikern zu tun. Die Hoffnung, dass sich bei denen etwas tut.
Gut.
Ich bin ja nicht auf der Bundesebene unterwegs. Auf der Ebene, auf der ich unterwegs, tut sich nichts.
Das tut sich aber auch bei der CDU nichts. Und bei der SPD auch nicht so viel. Sag ich dir ganz ehrlich.
Hoppla.
Ja. Herr Genosse. Gut. Ja, klasse. Also ich bin dafür, dass wir das besprechen. Und ich muss aber auch nochmal dazu sagen, also die Franzosen haben ja die Marseillaise noch als Schlachtlied aus der Französischen Revolution.
Ja, ja.
Und dass wenn man sich den Text anguckt, sagt man, geht's ein bisschen weniger splatterig?
Ja, aber sie haben, finde ich, nicht die, also es gibt noch abgefahrenere Hymnen.
Die niederländische hatten wir, glaube ich, hier schon mal zu Gast.
Ist geil.
Und das geht ja noch mal weiter zurück, 1600 irgendwas.
Noch ist Polen nicht verloren, ist auch schön.
Ja. Das finde ich aber auch nach wie vor, ist nicht verloren.
Ja, und ich sag's immer wieder, wenn du möchtest, ich habe den Text der spanischen Nationalhymne.
Ja, den kann ich auch.
So.
Bin ich inbrünstig mit Schweigen. Auch das ist in Ordnung. Hast ja keinen Text.
Ja, klar.
Du Freie, du Alte, Schweden, du Frieder, du Gammler.
Okay, ja. Die Österreicher haben tatsächlich ja mal ihre Hymne geändert, ne?
Ja?
Ja. Die haben die, ich sag's,
na?
Gegendert. Heimat bist du, nicht mehr stolzer Söhne, sondern Töchter Söhne.
Ah, ich kenne nur dem Land Tirol als Après-Ski-Hit.
Das kenne ich nicht.
Das werde ich
dir. Ich bin noch Steig auf, du Brandenburger Adler.
Okay.
Und jetzt bitte.
Ja, ach scheiße.
Wir sind die Niedersachsen.
Ja, wir sind die Niedersachsen. Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen, so. Heilherzog wie durch den Stamm.
Ganz schlimmes.
Ja, ist alles scheiße.
Dagegen ist Harmonia noch Gold.
Ja, einfach diese ganz, also da kann man nun wirklich auch mal, ich meine, das wurde ja früher auch mal geändert, wurde ja auch mal modernisiert. Also, könnte man einfach mal machen.
Bodo.
Ja, Bodo.
Du hast einen Job.
Go, Bodo.
Alter Niedersachsen.
Aber dann haben wir auch, das wäre auch spannend, was die Grünen dann ernsthaft dazu sagen nach einer Auseinandersetzung zu Hymne und zu so national und so. Und die CDU wird sich da mega dran verschlucken an diesem Thema. Die werden nicht wissen, was sie damit machen sollen. Aber
und deswegen wird niemand an diesem Thema rühren. Wie gesagt, war nicht geplant, finde ich auch nicht, dass wir das, also das ist jetzt nicht die dringendste Diskussion, die wir führen sollten, aber ich habe das für mich einfach mitgenommen und habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich habe dann in meinem Kopf so, ich hatte halt Zeit, ich saß in einem Flugzeug und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie so eine Hymne, wie so eine Fahne einer modernen Bundesrepublik aussehen könnte. So weiß ich natürlich auch nicht, aber so ein paar, also man könnte beispielsweise die Farben der Bundesländer integrieren und Europa damit integrieren. So, also,
geht Preußen und Hansestädte können wir wieder machen.
Auch ein Vorschlag.
Ist ein Vorschlag, der auf dem Tisch ist?
Nein, meine Überlegung war doch eine ganz andere, Julia Klöckner. Wenn wir alle Farben aus den Bundesländern nehmen.
Ja, haben wir die Olympiaringe.
Ja, dann kriegen wir eine Regenbogenfarbe.
Ja, auch.
Nein.
Und der Bär und das Pferd tanzen irgendwie dann so Ringelpiez mit anfassen.
Ja. Sitzen auf dem Ross der Niedersachsen.
Oh. Ja, das ist eigentlich ja so ein Föderalismus. Der hätte ja eigentlich zur Folge. Ich meine, die USA machen es ja.
Ja, ja.
Mit den Sternen und so. Auch ein furchtbares Lied. Aber geil, manchmal geil vorgetragen, muss ich sagen. Chris Stapleton, Empfehlung. Chris Stapleton vom Super Bowl 2000, weiß ich nicht, ist ein Country-Sänger mit wirklich, also objektiv einer Mega-Stimme und der haut so ein Ding da raus, indem er irgendwie auch nur 5 Akkorde auf dem Klavier spielt und den Rest macht er a cappella. Und ich bin kein Amerika-Insasse, aber das ist geil.
Okay, aber die beste Variante, wie wirklich das je vorgetragen wurde.
Jimi Hendrix.
Nein, nicht Jimi Hendrix. Nein, ich bin natürlich bei Enrico Palazzo.
Ja. Enrico Palazzo ist ja einer der ganz Großen. Ja. Das ist aber Lieutenant Frank Drebin.
Ja, aus der nackten Kanone.
Enrico Palazzo, ist das der dann auch bei den Baseballspielen, ne?
Ja, genau.
Und der dann auch noch Schiri ist, ne?
Dann, ja, natürlich.
Das, herrlich. Gibt es den neuen schon? Die neue nackte Kanone mit
Will Ferrell. Ich habe unterwegs viel Werbung dazu gesehen. Ich habe mir fest vorgenommen, ihn nicht zu sehen. Das kann nicht gut gehen.
Will Ferrell ist immer gut.
Ja, okay.
Der ist sogar bei Barbie gut.
Da habe ich nicht gesehen. Okay.
Der spielt Chef von Mattel. Das ist sensationell gut.
Es gibt Dinge, die man nicht tun sollte. Das kann nur das Manitou.
Hast du gesehen?
Nein. Also bitte. Jetzt mal ohne Scheiß. Der Film war... Der erste Teil war witzig, sonst irgendwie. Wie man das vor 20 Jahren machen könnte. Homophobe Stereotype. 24, 25, das hinterher zu jagen. Nein, Bulli.
Och.
Und dann zu sagen, endlich mal wieder befreit lachen, ohne dass wir jetzt uns über politische, nee, bitte.
Tja. Ich werde ihn nicht gucken, weil ich gerade kein Kinogänger bin. Aber ich werde ihn auch nicht bei Streaming-Anbietern angucken. Ja. Aber schade eigentlich, dass es offenbar dann. Ich meine, das war damals bestimmt auch schon grenzwertig, aber die Leute haben es genossen.
Mhm.
Weil ich weiß es nicht. Ich glaube, Zeitgeist ist halt das, was besonders laut gerade rausgeblasen wird.
Ja, es haben ja auch super viele gesehen und fliegen scheiße.
Ja.
Ja.
Gut. Alles, was, können wir uns vielleicht so einigen, die einzigen zulässigen Fortsetzungen sind in der nackten Kanone.
Nein.
Alt.
Ja, und?
Ich würde noch sagen, James Bond.
Mhm.
komme ich drauf, Kill Bill.
Das fand ich ehrlich gesagt schon den ersten doof, aber egal. Okay. Police Academy.
Oh ja, stimmt.
Aber die werden nach hinten raus immer besser, wie gute Weine.
Ja, das genau, da muss man auch Wein bei trinken. Also, Police Academy, stimmt, stimmt. Hightower, my homie.
Ja, Titanic 2.
Titanic 2, nicht so gut. Ja. Nackte Kanone. Enrico Palazzo. Apropos Enrico Palazzo.
Ja.
Hast du mal ein Genial daneben für mich? Oder bist du noch nicht fertig?
Doch. Ich wollte nur diesen, weil mich das unterwegs beschäftigt hat, weil mich diese Nachricht von Bodo Ramelow so ein bisschen erwischte und das bei mir im Kopf etwas machte. Ja. Deswegen wollte ich das mit dir einmal besprechen. Nein, ich bin, es hat kein Ziel. Ich werde hier keine Online-Petition starten.
Ja. Es ist ein schönes Lied.
Absolut.
Die Kinderhymne.
Absolut.
Ich glaube, ich habe auch manchmal Brecht und Tucholsky verwechsel ich manchmal auch. Aber Brecht war doch auch eher in dem linken Tucholsky auch
Kommunist. Na ja, klar. Berliner Ensemble.
Ja.
Ist halt, klar. Na, Tucholsky war ja vor allen Dingen in der Weimarer Republik und Brecht war dann ja, hatte seine große Phase dann natürlich in der DDR mit dem Aufbau des Berliner Ensembles am Schiffbauer Damm. Wieso? Wo dann ja auch der junge Wolf Biermann seine ersten.
Seine Fingernägel wachsen ließ.
So.
Ja, guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
Schön, dass du dich neben Bernhard Hoeker, Bastian Pastewka und so weiter gesetzt hast.
Ja.
Pass auf.
Du sitzt auch noch gleich, ich sag's dir.
Ich möchte dir eine Genial daneben Frage wäre jetzt kurz und knapp und präzise. Also, wir können es so machen. Was ist die einzigartige Lebensleistung des Politikers Walter Mondale, ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Er war nämlich zusammen, mit Carter, Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Was ist seine politisch bisher unübertroffene Spitzenleistung? Kennst du Walter Mondale?
Ja, klar. Ja. Ich kenne Walter Mondale. Walter Mondale, und zwar gar nicht so sehr als Vizepräsident, sondern Walter Mondale, es gibt so amerikanische Politiker, oder wir sind ja auch, weil das mediale Interesse auf die USA immer auf den Präsidenten gelenkt ist, wissen wir ja jenseits des Präsidenten relativ wenig. Also schon bei den Mehrheits-Minderheitsführern, Nancy Pelosi ist mal so, aber wer ist ja Newt Gingrich so, aber da tun wir uns ja echt schwer. Manchmal sind noch so Außenminister, die bei uns so hängen bleiben.
Wie hieß denn der Typ noch, der vor laufender Kamera einfach aufgehört hat zu reden?
Weiß nicht.
In der letzten Legislatur oder jetzt, Mehrheitsführer der Konservativen, der hat einfach aufgehört zu reden und dann haben sie ihn irgendwann mal zur Seite genommen, doch uralt und krank und alles, hast auch zurückgetreten danach. Naja, gut. Ja, du hast aber recht, man kennt da wenige, auch Minister nicht, ne? Genau. Die richtig große Ministerriege kenne ich noch, also Irakkrieg mit Cheney, Rumsfeld, Rice und so.
Ja, okay. Ich überlege gerade, da gab es noch einen Kandidaten. Walter Mondale ist auch als Präsidentschaftskandidat angetreten und das muss dann ja gewesen sein in der ersten oder in der zweiten Reagan-Runde.
Zweiten Reagan-Runde.
In der zweiten. Oh, das war nicht
gut. Die erste Reagan-Runde hat ja Carter verloren.
Ah, so, richtig, genau. Oh, das war nicht gut. Das war, glaube ich, ich kram in meinem Gedächtnis. Ich sage, dass selten eine Wahl so eindeutig war wie die zweite Reagan-Wahl.
Richtig, 1984. Gegen Walter Mondale.
Gegen Walter Mondale, daher kenne ich den. Da tauchte der in der Politik auf und dann war der tauchte dann ab. Ich meine, dass die den irgendwann noch mal da dachte ich nämlich auch noch so, hoppla, da ist er ja wieder. Den haben die irgendwie zu einem nicht unwichtigen Botschafter gemacht.
Japan?
Okay, ich hätte bedeutender getippt. Okay.
Naja, für die Amerikaner nicht ganz unbedeutend.
Ja, na klar. Keine Ahnung. Der hat natürlich die Mondale-Doktrin erfunden.
Ja, genau.
Nee, weiß ich nicht.
Nein, du hast ja schon gesagt, die Wahl 84 war deutlich. Eine Sache, die er noch, bevor ich sage, wie deutlich, also er war sehr deutlich, er ist mit Geraldine Ferraro angetreten.
Sagt mir gar nichts mehr.
Und damit bewarb er sich zum ersten Mal mit einer Frau an seiner Seite.
Ah, okay.
War der Erste.
Ach, guck.
Ob das jetzt für oder wider seine Wahlniederlage, man kann es, glaube ich, relativ eingrenzen, so macht es zumindest Wikipedia. Er gilt als einer der bestinformiertesten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten. Also okay. Er hatte seinen Scheiß zusammen.
Ja.
Und kündigte wegen des großen Staatsdefizits an, wer auch immer in der nächsten Legislaturperiode Präsident sei, werde die Steuern erhöhen müssen.
Mhm. Was hat Reagan gesagt?
Ja, Reagan hat gesagt, nö, ich mach das so.
Mhm. Bush genauso anschließend.
So, und was passiert? Reagan gewinnt, weil du willst die Wahrheit nicht hören als Wähler. Du willst verarscht werden, deswegen wählst du Reagan.
Ja, yeah. Das war sowieso die zweite Reagan-Administration. Die hatten den Hardliner gewählt, den Kalten Krieger.
Mhm. War er dann gar nicht, ne?
Und das war überhaupt nicht. Der ist anschließend, hat er in Reykjavik, hat das Salt 1 und Salt 2 mit Gorbatschow, der ja ab 85 am Start war, verhandelt und so weiter und so weiter. Also die zweite Nummer war wirklich ganz anders.
Ja, aber das ist ja das Tolle an so einer Lame Duck. Liebe Grüße an Friedrich Merz. Go!
Ja.
Mach, was du für richtig hältst.
Ja.
Achte auf, nimm keine Rücksicht auf irgendwelche.
Tear down this wall.
Ja. Gibt, also Reagan. Also manchmal so historische Schnipsel fliegen bei mir dann irgendwie auch ins Bewusstsein.
Mm.
Das war ja kein, also der war eloquent, der war irgendwie auch sympathisch.
Ja,
also,
klar.
Oh, nicht. Nun, ja, gut.
Um es mit einem großen Dokumentarfilm zu sagen, Zurück in die Zukunft. Und wer, Marty, ist im Jahr 85 Präsident? Ronald Reagan, der Schauspieler?
Der Schauspieler? Ja, genau. So, also, die Wahl ging krachend aus. Und das ist eigentlich auch eine der Lebensleistungen von Walter Mondale. Wenn du magst, löse ich auf.
Ja, sehr gerne.
Er hat nur, also hier haben wir das Wahlmännersystem
in
den USA, also du gewinnst zwar auch Wahlkreise, aber dann kommst du darauf an, wie hoch ist die Bevölkerungsdichte und so weiter. Daraus ergibt sich aus irgendeinem, gibt es eben Wahlmännerstimmen. Mhm. Genau, Mehrheitswahlrecht.
Damit die rechtzeitig nach Washington reiten können. Das war vorhin mit der Verfassung. Das könnte man vielleicht, also das mit dem Reiten ist nicht mehr.
Genau, genau. Also es hat auch seine Gründe. So, also im Wahlmännergremium fiel die Entscheidung noch deutlicher aus als bei der Wahl. Das ist dann ja auch logisch. Also er hat 40% der Wähler, hat Mondale für sich vereinigt, 59 entsprechend bei Reagan. Mhm. Aber durch die Verteilung über das gesamte Land hat er nur in Washington D.C. und in seinem Heimatstaat Minnesota überhaupt Wahlmännerstimmen bekommen.
Okay, aber Washington?
Washington D.C.
hat keine Wahlmänner?
Ja, also er hatte zumindest... ich glaube, da ist das anders geregelt. Also es gibt dieses 100 zu 1, also the winner takes it all Prinzip in manchen Bundesstaaten. In manchen Bundesstaaten glaube ich nicht.
Ich glaube, DC darf irgendwie mitmachen, aber da gibt es eine Sonderregelung.
Ja, genau. Für DC gibt es eine Sonderregelung. Deswegen hat er im Prinzip auch trotzdem verloren.
Ja, verstehe ich.
Und Harris hat auch diesmal gegen Trump über 90% der Stimmen in DC gewonnen.
Ja.
Deswegen mögen die Trump auch so super gerne in DC.
Naja, klar.
Naja, auf jeden Fall. Er hat nur in seinem Heimatstaat Minnesota, so kann man sagen, nicht verloren.
Okay.
Reagan gewann in allen anderen 49 Bundesstaaten und hatte damit eine Mehrheit von 525 der 538 Wahlmännerstimmen. Wow. Ich glaube, das ging per Akklamation durch, da hat man nicht nachgezählt. So, das
auch
ist jetzt.
Das wie bei Fritze. Sie mussten nicht in den zweiten Wahlgang.
Ja, genau. Das ist jetzt das, wo man sagt, schon blöd, 49 zu verlieren.
Ja.
Aber 2002 kam er nochmal kurzfristig zurück.
Oh Gott, wie alt war der da?
Ja. Ich habe jetzt hier deine Lebensdaten gerade nicht auf dem Zettelchen stehen, aber
ja.
Also am Ende seines
Lebens.
Wurde er Kandidat für einen Sitz im US-Senat, weil der amtierende Senator Paul Wellstone bei einem Flugzeugabsturz ins Leben gekommen ist. Für Minnesota.
Okay.
Und die Wahl hat er auch verloren. Das heißt, er ist der bisher einzige Politiker einer großen Partei, der eine Wahl in allen 50 Bundesstaaten verloren hat.
Der Sigmar Gabriel der USA.
Genau, nie eine Wahl gewonnen. Tja.
Och Mann.
Ja, das ist ein bisschen schade, weil es gibt ein Foto von ihm oder zwei Fotos, das ist echt ein netter Kerl. Also das ist so, den wir mal als Opa haben.
Ja, ich erinnere mich an das Gesicht, dass ich ihn sehr, da war nichts Aufregendes.
Nee, und die Brille ist zeitgeistig.
Walter Mondale. Ja. Aber ich finde, das ist ja typisch amerikanisch. Und das ist ja, da haben wir auch schon mal uns drüber unterhalten. Der ist, okay, in allen Bundesstaaten verloren. Aber also er ist der absolute Top-Super-Verlierer, mehr geht nicht. Man kann es auch anders sagen. Er hat es bis fast an die Spitze geschafft. Also der hat eine Lebensleistung, die wirklich enorm ist und weit, weit, weit über der Masse Mensch ist. Und die Wahrnehmung ist
Loser.
Ja.
Ja, Laschet.
Ja.
Der war immer Minister, gut, der war Vizepräsident, ne? Fand ich aber auch stark, und das, liebe Grüße an Robert Habeck, dass sie Mondale dann später nochmal zum Botschafter gemacht haben, als ehemaliger Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat.
Das ist auch mit Sicherheit machen lassen.
Exakt. Und das finde ich, wenn man jetzt so dieses klassische, also finde ich irgendwie cool, so ein Politiker-Ethos macht, wo man sagt, ich diene hier einer großen Institution, dann ist es im Prinzip egal, was die Institution von mir will.
Ja.
Wenn das dann da dran ist, mache ich das auch. Also das klassische Beamtenverständnis sozusagen, was man jetzt einem Finanzbeamten nachsagen würde, der sagt, heute machst du das, morgen machst du das, sagt er, jawohl. Oder Soldat. Und Robert Habeck ist ja kein Soldat.
Nein.
Walter Mondale ist offenbar Soldat.
Ja, es gibt im Amerikanischen sein ehemaliger Chef, Jimmy Carter, den haben sie echt aus dem Amt gejagt. Der war wahnsinnig unbeliebt.
Ja.
Der Erdnussfarmer, das war mal so. Ja.
Das ist auch sowas.
Ja.
Der Erdnussfarmer, genau. Kürzlich eher und, verstorben. Er wollte noch die Wahl mitmachen, dass er gegen Trump stimmen kann.
Genau, mega. Fand ich auch groß, hat er auch geschafft. Mhm. Aber sein Nachruhm ist ja enorm. Also der hat ist wirklich dann zu ganz großer Form als so Chefdiplomat, Troubleshooter, sonst irgendwas, lange nach seiner Präsidentschaft. Und ich glaube, dass er es geschafft hat, dass die Menschen ihn jetzt anders sehen als bei seiner Abwahl.
Den Schmidt machen.
Ja, nur in konstruktiv. Hm. Ne, wirklich ja.
Mit China muss man vorsichtig umgehen.
genau wie hier, wie heißt es, eine unbequeme Wahrheit?
Das wäre er nicht.
Vizepräsident, mein Gott. Warum stehe ich denn jetzt so auf?
Sie können die Wahrheit gar nicht ertragen. Nee, vertragen.
Ja, das ist ein bisschen was anderes. Al Gore.
Al Gore.
Auch nach seiner Zeit wirklich nochmal etwas gebracht, was ja immerhin ein anderes Licht auf ihn geworfen hat.
Mhm. Ja, den nimmt man jetzt ja als Umweltretter wahr.
Ja, genau. Genau. Spannend. Walter Mondale.
Walter Mondale.
Ich darf ein hinterherschieben im Bitte. Bereich Hugo Egon. Und ich bin in der gleichen Zeit. Was war 1989 die sechstgrößte Marine der Welt?
Auf Platz 1 die USA, auf Platz...
Ich kenne die anderen Plätze nicht.
Ja, ich versuche mich so zu nähern. Auf Platz 2 die Navy, auf Platz 3 die Franzosen, auf Platz 4 China, auf Platz 5 Japan, auf Platz 6.
Die waren es nur ganz kurze Zeit.
Oh, dann haben die was geschenkt gekriegt, oder so? Haben die was geschenkt gekriegt?
Nein, aber so ähnlich.
Haben sie was wiedergefunden?
Ich kann dir sagen, was sie hatten.
Ja.
17 U-Boote, ein Kreuzer,
Australien,
ein Zerstörer und ein Tanker.
Oh, warte mal, da klingelt irgendwas. Da klingelt irgendwas. Das ist irgendeine kleine Insel.
Nein.
Nein? Nein. Die Schweiz?
Nein.
Schade.
Ich sag es dir.
Ja.
Pepsi-Cola.
Ja, warum?
1989.
Ja, Pepsi, stimmt. Da war was. Was war das denn noch?
Pepsi wollte den Zugang zum Markt in den Osten. Also, Sowjetunion. Die Sowjetunion wollte gerne Pepsi.
Ach, die haben getauscht.
Und sie hat kein Geld. Und daraufhin hat Pepsi diese Flotte, 17 U-Boote, ein Zerstörer, ein Tanker, als Bezahlung bekommen, um damit sehr werbewirksam ihren Beitrag zur Abrüstung zu leisten und die Dinge anschließend zu verschrotten.
Geil. Boah, das Board-Meeting, da wäre ich gern bei gewesen.
Aber da waren sie für kurze Zeit... Die sechstgrößte Marine der Welt.
Sehr gut. Wo packen die das hin? Fahr mal rüber. Ach, herrlich. Schön. Diese Zeit, die wäre ich gerne bei gewesen. Weil da sind ja ganz große Gestalten auch hochgekommen. So Victor Boot, so, dieser Waffenhändler und so. Da muss ja einiges los gewesen sein.
Ja, ein bisschen ging da was.
Ja, cool. Pepsi.
Ja. Das war mein genial daneben.
Ist auch der große Kulturkampf in den USA, wer den Super Bowl, also Pepsi ist ja für den Super Bowl zuständig. Und Coca-Cola muss dann immer zusehen. Die begnügen sich ja nicht nur mit Olympia.
Ja, so.
Wer so sagt, hat noch viel vor.
Nee, guckt auf die Uhr.
Gut.
Ich hätte nur noch einen Pin zu setzen.
Ich auch. Dann schmeiß mal.
Ich?
Ja, sehr.
Na gut. Es ist noch ein kleiner Genial daneben. Was ist der Erikativ?
Der Erikativ?
Ja.
T-I-V am Ende?
Ja.
Ich verbinde mit Erika nur Erikas Eck. Und deswegen ist der Erikativ ist die Zeit, also die Zeitform, die man benutzt, wenn man bei Erikas Eck was essen kann.
Auch schön. Nein, wir sind in der deutschen Grammatik angekommen. Ich kann es auch anders sagen. Es ist ein Inflektiv, also eine infinite und unflektierte Verbform. Nochmal, infinite und unflektierte Verbform.
Ja, bin gespannt, wie das zu einem Pin wird. Keine Ahnung.
Nee. Ich lese weiter vor. Die im Deutschen durch deverbale Reduktion, das heißt durch Weglassen.
Bremen.
Der Infinitivwendung N oder EN gebildet wird.
Zum Beispiel?
Seufz von Seufzen.
Ah, Krachbumpeng von so lustiges Taschenbuch.
Aha.
Ah, Entenhausen.
So ist es. Und der Erikativ heißt natürlich so, weil ihn erfunden hat Erika Fuchs.
Verständlich.
Die als relativ junge Frau den Auftrag bekam, die neuen Comics der Mickey-Maus-Hefte ins Deutsche zu übersetzen. Hm. Und sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, oder sie hat die einfach bis zum bitteren Ende, von 51 bis 88 war die Chefredakteurin der Mickey-Maus und hat bis zu ihrem Tod praktisch die Geschichten übersetzt und hat dabei eine ganz eigene Sprache entwickelt. Und hat immer wieder, weil sie auch Literaturwissenschaftlerin war, immer wieder sehr schlaue und sehr hintergründige Geschichten einfließen lassen, die jetzt Heerscharen von Literaturwissenschaftlern animieren, das zu analysieren.
Oh, cool.
Und sie hat sich eben Sachen ausgedacht, wie eben den Erikativ, nämlich seufz, stöhn, ächz.
Ächz ist.
Und das ist in die deutsche Literatur, in die Sprachwissenschaft
eingegangen.
Als Begriff Erikativ. Und so wird ein Pin draus. Es gibt ein Museum für Erika Fuchs. Mhm. Und zwar in deutschen Entenhausen sozusagen. Das Erika Fuchs Haus steht in Schwarzbach an der Saale.
Nö.
Wir sind in Oberfranken.
Oh, dann kann man das mit meinem Tipp gleich verbinden.
Gibt es seit 2015 und ist eben ein Haus, in dem alles das, was rund um Mickey Maus und Entenhausen so zu finden ist, ist ein etwas albernes, ein sehr lustiges Haus und richtet sich an Donaldisten, wie man sagt.
Wie wir sagen, ja, okay. Okay.
Und das Schöne nämlich daran ist, das ist dieser Ort ist ganz, in dem hat sie gelebt, Erika Fuchs, und der ist nicht, ich wollte gerade sagen, geprägt von den lustigen Taschenbüchern. Es ist aber andersrum. Sie hat in der Übersetzung ganz viel aus diesem Ort sprachlich einfließen lassen. Die Bäckerei heißt genauso wie bei Mickey Maus und so weiter und so fort. Und das ist natürlich beibehalten worden. Klasse. Und deswegen nennt sich eben Schwarzenbach an der Saale auch Entenhausen.
Witzig.
Und dieses Museum ist sehr schön, ist sehr witzig, ist nicht so wahnsinnig groß, haben relativ viele Veranstaltungen drumherum. Ja, und lohnt.
Schön. Das ist
mein Pin.
Vielen Dank. Wenn man das gemacht hat, kann man weiterreisen zu meinem Pin.
Ja.
Und reist nämlich nach Bamberg.
Ja.
Ja. In Bamberg ist ja bekannt für?
Der Dom.
Ja, genau. Haben wir noch mehr?
Mir würde der Dom einfallen, denn da steht ein Christophorus, wenn ich mich recht erinnere, der das Jesukind auf den Schultern hat. Und das hat mich als Kind sehr beeindruckt. Ein Wanderstab hat. Und weil das eine so große Gestalt ist, hat er einen echten Baum, einen Baumstamm.
Cool. Das mag sein. Der liegt da ja oben so am Hang, der Dom. Ja, okay. Was fällt dir noch bei Bamberg ein? Was Weltliches?
Nee.
Nichts Weltliches?
Bamberg?
Ja. Nee. Die Stadt des Bieres.
Des Bieres?
Bier. Es gibt diverse noch aktive Brauereien im alten Stadtkern von Bamberg und auch davor.
Also mir sagt mir sagt ein natürlich ein Bier aus Bamberg was. Das Rauchbier.
Schlenkerler. Untrinkbar. Liebe Grüße. Kann man da wirklich nur vor Ort trinken? Das ist so wie die meisten Sachen, so ein Limoncello aus Limone, kannst du nur am Gardasee trinken, zu Hause Fenster sauber machen?
Ich finde, es ist ein bisschen wie Schweinskopfsülze.
Ja.
Alle 2 Jahre denkt man sich, ach Mensch, du, das wollte ich, da hab ich doch. Und dann
gibt's aber nur im 6er-Pack, deswegen, das zieht sich dann. Ne?
Genau, und dann hat man es drin und denkt sich, ach nee, das war ja doch anders.
Wenn man aber das Rauchbiererlebnis haben möchte,
ja.
Also das Schlenkerler Brauhaus ist toll. Also es ist ja das Fränkische, du gehst in so ein Hausflur rein und dann kannst du da an so einem Brett stehen und kriegst das aus dem
Fenster. Ja, genau.
Sensationelle Kultur.
Ich war noch lange nicht im biertrinkfähigen Alter, als ich da war.
Ja, ich schon, ich hatte mal was zu tun. Also Ambrosianum gibt's noch und es gibt noch Fessler und was, es gibt so ein paar. Und man kann sich ganz gut durch die Stadt trinken und die sind auch alle, glaube ich, ganz lieb miteinander, die Brauhäuser, weil die brauchen sich auch gegenseitig. Okay, wenn man aber das Rauchbier ein bisschen doll findet oder sagt, die Idee ist ganz interessant, also wir machen das wie mit Whisky, also wir malzen und räuchern, wir räuchern den Malz, wir pieten das, wie man ja sagt.
Okay.
Kann man das ja machen, muss aber nicht bei Schlenker sein. Und mein Tipp ist eben nicht zu Schlenker, also Schlenkerler auch, einmal reingucken, aber wieder rausgehen, sondern in die Spezialbrauerei zu gehen. Die ist nämlich auf der anderen Seite der Regnitz, jetzt muss ich mal gucken, Regnitz oder Pegnitz, das ist ja der Fluss, der da durchläuft. Ich glaube, es ist die steht das hier irgendwo? Mein Gott, Regnitz, Pegnitz. Kann man selber googeln. So, dann geht man über die Kettenbrücke aus der Altstadt raus.
Richtig.
Richtung Bahnhof. Und dann ist das rechte Hand. Und es ist wirklich so fränkisch-klassisches Brauhaus, nicht viel erwarten. Aber das Rauchbier ist deutlich bekömmlicher für die norddeutsche Seele als das im Schlenkerler. Und das möchte ich gerne empfehlen. Genauso, wie ich einen Pin setzen möchte.
Sag mir ganz kurz, wie heißt das Brauhaus?
Spezial.
Das heißt Spezial?
Spezialbräu.
Okay.
Und da jetzt der ausgehende Sommer ja uns begleitet, möchte ich noch für alle unsere Erfurter Freunde, die kennen's, das Augustiner Bräu in Erfurt empfehlen, mit Blick auf die Krämerbrücke. Und dann, wenn man dann so 3-4 halbe drin hat, geht man auf die Suche in Erfurt nach den Figuren des Kika, des Kinderkanals, der ansässig ist in Erfurt.
Ja.
Und man hat da sowohl Ost wie West. Man hat sowohl Pitti Platsch als auch Captain Blaubeer und die Kaninchen und die Sendung, die Maus und der Elefant und Bernd das Brot und so weiter. Und die findet man im Stadtkern verteilt auf als Figuren. Und das ist eine tolle Kombination, wenn man den ausgehenden Sommer, glaube ich, in Erfurt verbringen möchte.
Richtig. Sowieso eine sehr, sehr schöne Stadt.
Ja, wie so häufig im Kern ganz schön.
Ja, klar. Gut. Ja. Aber es ist wirklich eine schöne Stadt. Ja, herzlichen Dank. Mein Gott, was haben wir wieder für schöne Tipps? Und so bodenständig.
Ja, Alkohol.
Ich habe tatsächlich.
Dazu mich, pur. Also pur auf Vollanschlag.
Ich habe, als du mich gefragt hast, was fällt dir zu Bamberg ein? Und ich überlegte, wie der örtliche Fußballverein heißt.
Ja. Rose Bamberg Basketball. Waren mal gut.
Das stimmt, ja.
Zulieferer, Automobilbranche.
Ach nee, wartet mal. Da ist doch. Egal, jetzt wird's peinlich. Bernd Hollerbach, oder?
Das ist.
Der ist doch zumindest Frange.
War der nicht bei Wacker Würzburg war der. Der war in Würzburg.
Richtig, du hast recht. Ich nehme alles zurück.
Warum weiß ich sowas?
Weil er einer der größten Spieler des Hamburger Sportvereins war.
Spielerväter von Union Berlin.
Richtig, richtig. Und in die Historie eingegangen mit einem der besten Innenverteidigersätze aller Zeiten.
Mhm.
Entweder kommt der Ball an mir vorbei oder der Spieler, aber nicht beide.
Und wenn wir hier schon nicht gewinnen, treten wir in den Rasen kaputt. Berühmte Schlussworte.
Kam von St. Pauli und deswegen sang man noch jahrelang Hochverrat.
Der hat bei Pauli gespielt?
Ja,
Bernd Hollerbach, die alte Zecke.
Hm. So, mal gucken, wie es am Wochenende läuft. Ob der Schalke direkt aufsteigt.
So, das und vieles mehr in einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt.
Träumen mit Paul.
Gut.
Ja, dann wünsche mal Greta Thunberg noch alles Gute mit ihrem umweltverschmutzenden Dieselschiff.
Skandal.
Du kannst es übrigens für 950.000 Euro kaufen, hat die Bild-Zeitung auch rausgefunden.
Verstehe ich.
Aber ohne sie,
glaube ich. Und Plossi Bär schwimmt hinterher und hält's auf.
Gott.
Na gut. Alles wird gut.
Ja. Ja, Nina Ruge.
Und so zerbröselt der Keks. Tschüss, Paul.
Tschüss, Hendrik.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.